Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das Traumfinale ist perfekt. In Mailand werden wir die Partie zwischen Kanada und den USA um Gold sehen. Gestern, ein Jahr nach dem Finale beim Four Nations Face-Off, haben sich beide Teams im Halbfinale durchgesetzt. Das wird ein Thema, oder das werden die beiden Themen am Ende dieser Sendung sein. Am Anfang werde ich aber auf das deutsche Team eingehen. Wer von euch den Podcast regelmäßig hört, der wird sicherlich die Folge mit Bernd Schwickerath gehört haben. Ich kann auch an der Stelle nur noch mal darauf verweisen, dass Bernd und Fetzi eine ganz, ganz tolle und ganz, ganz lange und ich meine auch frei verfügbare Folge von Bissl Hockey gemacht haben, wo sie noch mal sehr im Detail auch auf viele Dinge bei der deutschen Nationalmannschaft eingehen, auf die sie eingehen können, weil sie das Team viel besser kennen, weil sie die DEL kennen, weil sie auch die Alternativen im deutschen Kader oder die Alternativen zum deutschen Kader dann auch von außen die Spieler, die nicht dabei waren, kennen. Also da gerne dort mit reinhören. Habe ich ja in der Folge, glaube ich, mit Bernd auch schon erwähnt. Das ist immer einen Follow-Wert sowieso, die beiden und in dem Fall speziell dann auch noch, weil die Folge, glaube ich, sehr, sehr erhellend ist, auch an der einen oder anderen Stelle. Trotzdem haben mich natürlich auch einige Fragen von euch erreicht und es gab ja auch einige Kommentare auf meine Beiträge bei den diversen Social-Media-Kanälen. Also auch das werde ich versuchen, in dieser Folge mit abzudecken. Bevor wir aber loslegen, möchte ich einmal ein dickes, fettes Dankeschön an Luca schicken. Luca hat eingezahlt in den Topf, in dem Fall über PayPal. Und da bedanke ich mich sehr für. Sowieso alle von euch, die den Podcast unterstützen, auf welche Möglichkeit auch immer, auf welche Art und Weise auch immer und mit den Möglichkeiten, die ihr eben habt, sehr, sehr vielen Dank. Und am Ende einfach nochmal auch mit reinhören, dann entsprechend im Abspann, wenn ihr neu seid, wenn ihr eben entsprechend noch nicht wisst, wie ihr das machen könnt. Übrigens an der Stelle natürlich auch, wenn jemand neu ist und Fragen hat, und zwar auch Fragen, wo er vielleicht sagt, naja, also das sind jetzt Dinge, boah, da werden wahrscheinlich die meisten, die jetzt der NHL folgen, schon Bescheid wissen. Vollkommen egal. Schickt mir die Fragen. Ich habe auch, ich glaube, Mario war es, eine E-Mail bekommen von ihm mit einigen Fragen. Da sind gute Fragen mit dabei. Die sammle ich und werde versuchen dann, ich weiß nicht, ob ich jetzt im Laufe der NHL-Saison drauf eingehe, aber bestimmt dann in Richtung Sommerpause sind das immer gute Themen, dann auch Dinge, wo man sagen kann, hey, da kann man vielleicht dann auch im Sommer mal ein bisschen mehr Zeit in ein Thema investieren, was vielleicht nicht für alle unbedingt interessant ist. Für die Leute, die lange der NHL folgen, sind sicherlich manche Themen dann schon kalter Kaffee, aber speziell die Sommerpause bietet sich natürlich an, auch mal Themen anzusprechen, die vielleicht etwas ausführlicher sind, vielleicht eben ja, einfach auch abseits des täglichen Businesses mit Trades, Spielen und so weiter. Also von daher keine Scheu. Ich versuche das immer an der Stelle auch zu sammeln und entsprechend dann später nochmal darauf einzugehen. Und damit gehen wir nochmal ein bisschen zurück und gehen zurück ja auch ins Viertelfinale zwischen der Slowakei und Deutschland. Natürlich gab es da auch diese Voreinschätzungen, dass man gesagt hat, okay, wenn wir jetzt Frankreich haben, wenn wir Frankreich schlagen, dann ist die Slowakei sicherlich einer der machbarsten Gegner, den man im Viertelfinale bekommen konnte und eine Riesenchance dann eben auch in Richtung Medaillen zu schnuppern, in Richtung Halbfinale den Blick zu wagen. Und das habe ich ja auch gesagt, der Modus, wie gesagt, ich hatte ihn ja dann auch nicht so hundertprozentig verstanden. Auch in der Folge mit Bernd war es dann wieder so, dass ich erst immer noch auf dem Trichter war, naja, die Slowakei muss ja dann gegen Kanada spielen, aber es gab ja dieses Reseeding und aufgrund der für mich immer noch nicht ganz verständlichen Platzierung nach der Vorrunde war es dann eben so, dass sich die Paarung Kanada gegen Finnland ergeben hat. Ja, aber zu Deutschland zurück, natürlich war es so, dass man wusste, das ist eine historische Chance, aber wenn ich die Analyse mal gleich ein bisschen weiterfassen möchte. Ich habe ja erwähnt gehabt, vor dem Spiel gegen Frankreich, das ist ein Spiel, was Deutschland gewinnen muss. Das ist ein Spiel, wo ich mir wünschen würde, dass sie es frühzeitig entscheiden, dass man dann vielleicht auch die Eiszeiten runterschrauben kann, dass man dann vielleicht auch entsprechend auch Spielpraxis anderen geben könnte, die vielleicht vorher nicht so zum Einsatz kamen, dass man auch Selbstvertrauen tanken kann, weiter noch über den Sieg hinaus, auch vielleicht mit dem einen oder anderen Tor. Und das erste Drittel war ja sehr vielversprechend. Ich meine, 3-0 Führung nach 20 Minuten, da konnte man schon davon ausgehen, okay, wenn es ähnlich weiterläuft, kann man in den nächsten 10, 15 Minuten vielleicht dann in dem Drittel den Deckel drauf machen und entspannt dieses Spiel ausspielen. Und genau das ist ja schon in der Partie gegen Frankreich nicht passiert. Also alles das, was man dann auch danach gegen die Slowakei an einigen Stellen kritisieren kann, das war nicht neu. Und wenn man es genau nimmt und sich dieses gesamte Turnier der deutschen Mannschaft anschaut, mit allen Spielen, die sie absolviert hat, dann gab es für mich eben keine Partie, wo sie mich wirklich hundertprozentig überzeugt haben. Dieses erste Drittel gegen Frankreich war vielleicht noch das Beste, wobei ich das erste gegen die USA zum Beispiel auch gar nicht so schlecht fand. Ein bisschen unglücklich dann mit dem Rückstand. Aber ansonsten gegen Dänemark, hatte ich erwähnt, gegen Dänemark und Lettland, diese frühen Führungen, du baust die nicht auf. Du gehst da nicht hinterher. Es fehlte mir diese, insgesamt so ein bisschen diese Galligkeit. Und zwar nicht in nur Situationen, wo es jetzt, sage ich mal, so ein bisschen auch schon abgepfiffen war, wo vielleicht die eine oder andere Aktion gegen Dreiseitel drüber war und so weiter, kommen wir gleich noch zu. Aber auch einfach dieses, ich will jetzt unbedingt hier zeigen, dass wir das Team sind, die nach vorne gehen. Nochmal, und auch das hat man ja auch bei den anderen überall durchgehört. Ich möchte keinem unterstellen, dass der Einsatz an sich nicht gestimmt hat. Aber das, was man von außen eben sieht, das war eine Mannschaft, die nicht so hundertprozentig funktioniert hat, wie das andere tun. Wenn man sich speziell auch die Spiele anschaut, Tschechien gegen Kanada und Finnland gegen Kanada zum Beispiel, die waren einfach sehr, sehr diszipliniert und unglaublich einsatzfreudig. Immer wieder mit dran, immer wieder an den Leuten, immer wieder in der Positionierung, immer wieder zurück, die neutrale Zone dicht gemacht, vorne drauf gegangen, trotzdem vorm Tor auch abgeräumt hinten. Also da war eine Gesamtdisziplin und eine Gesamtstruktur in der kompletten Mannschaft bei diesen Teams, auch bei anderen Teams, auch bei der Slowakei zum Beispiel, dass man im Vergleich zu Deutschland deutlich gesehen hat, dass einfach Dinge gefehlt haben unserer Mannschaft. Dann kommen wir dazu, zum Beispiel Christoph hat geschrieben, generell haben unsere Stars, Dreiseitel sei der Stütze, meiner Meinung nach zu viel Eiszeit gehabt, war das nicht deutlich zu viel. Vorweg, die NHL-Stars waren nicht der Grund dafür, dass wir nur, in Anführungsstrichen, bis ins Viertelfinale gekommen sind. Und auch dieses öffentliche Bashing, was dann eingetreten ist, das ist für mich auch an vielen Stellen etwas, zum einen muss ich halt sagen, dass die Leute wenig Ahnung dann haben, das ist an vielen Stellen, glaube ich, so, was aber normal ist, weil sich plötzlich auch viele mit Eishockey und mit den Spielen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft beschäftigen, die das sonst nicht machen, einfach weil Olympia ist, ganz klar, das war ja auch ein Ziel, dass man Aufmerksamkeit erregt, dass man Werbung macht für den Sport. Zum anderen ist es aber auch so, dass natürlich vorher dieser Hype eben da war, dass gesagt wurde, beste deutsche Team in der Geschichte, so, und da fangen wir vielleicht vorne auch mal an und das führt dann auch zu den Eiszeiten. Jetzt hat man gesagt, das ist das beste deutsche Team, was wir je hatten bei einem Olympiaturnier. Natürlich hatten wir noch nie so viele NHL-Spieler, die zumindest bei so einem Turnier mit dabei waren. Ich weiß gar nicht, ob wir zwischendrin mit den Torhütern auch mal schon mal mehr hatten, aber wir hatten noch nie so gute NHL-Spieler. Eben, wie wir das gesehen haben, einen absoluten Franchise-Spieler mit Leon Dreiseitel, nennen, ich sag jetzt mal All-Star, mit Tim Stützle, der da durchaus das machen kann, sehr guten Stürmer, mit Peterka vorne mit dabei, einen sehr guten Spezialisten eben entsprechend mit Nico Sturm. Du hast einen diese Saison zumindest wirklich guten Torhüter mit Philipp Gruber und du hast einen der besten, sagen wir mal, 5 bis 10 Verteidiger in der NHL. Da kann man natürlich auch immer unterschiedlich bewerten. Wenn man jetzt Offensivqualitäten nimmt, gibt es sicherlich andere, die besser sind als Moritz Seider. Aber insgesamt vom Paket her ist er schon eher Top 5 aktuell als eben Top 10. Und diese Gegebenheiten, dazu noch eben die Ergänzungsspieler mit Szymanski, mit
Reichel im weiteren Kreis und so weiter. Also wir haben schon sehr, sehr gute Spieler gehabt vorne. Und auch dieser Punkt, ich glaube, das haben Fetzi und Bernd auch angesprochen, dass du, wenn du den Kader vergleichst, Slowakei gegen Deutschland, dass du da vorne erstmal anfängst, Dreiseitel und beste slowakische Spieler, besser. Und der Zweitbeste, besser, besser, besser. Du gehst erstmal vorne durch und machst den Haken bei den meisten Punkten bei den deutschen Spielern. Bei den ersten, sagen wir mal, 7. So. Das Problem ist aber, und das hat sich eben für mich in diesem Turnier gezeigt, irgendwann kippt dieser Vergleich mit den anderen Mannschaften. Und der kippt nicht, dass du sagen kannst, naja, Spieler 10 ist jetzt ungefähr gleich zwischen Deutschland und der Slowakei, Spieler 11 ist leicht schlechter als der andere auf 11, 12 ist dann wieder ein kleines Stück schlechter. Der kippt irgendwann und zwar extrem, zumindest was die Leistungen bei diesem Turnier betrifft. Wie gesagt, ich kann nichts dazu sagen, was diese Spieler in der DEL leisten. Ich sehe viel zu wenig DEL, um da eine Bewertung zu haben. Ich kann zum Beispiel ein bisschen was einschätzen, was die anderen Nationen haben, wenn Spieler aus der SHL kommen. Und wenn ich die SHL-Spiele sehe und wenn ich da sehe, was da zum Beispiel auch übrigens Nachwuchsspieler, entweder Spieler, die schon gedraftet wurden, ne, ich hatte jetzt zum Beispiel Frondell, der war Nummer 3 Draft-Pick im letzten Draft, dann hatte ich Steenberg ist das, denn der wird einer der ersten 1, 3 oder 5 Draft-Picks irgendwo sein im nächsten Draft. Die sind super gut, die Jungs. Und wenn du das siehst und wenn du das auch im Hinterkopf hast und weißt, das sind Nachwuchsspieler, die die Nation teilweise dann auch nicht mitgenommen haben, dann hast du schon einen Vergleich dazu, was für ein Niveau in der SHL herrscht. Und dann kann ich mir natürlich ein bisschen ableiten, wo wir dann sind bei der DEL. Und für mich hat dieses Turnier einfach gezeigt, dass viele der Spieler, die in der DEL sicherlich zu den Besseren gehören und dann eben auch die besseren deutschen Spieler oder die besten deutschen Spieler dort sind, international einfach nicht auf einem Niveau sind mit den Spielern, die dann da kommen. Und auch mit den Spielern, und das muss man leider so sagen, nicht nur mit denen natürlich, die auch aus der NHL kommen und die vielleicht dann in der NHL eher eine untergeordnete Rolle spielen, wo man dann sagen kann, dass, ich sag jetzt mal, ein Siegenthaler ist als Verteidiger natürlich nicht so wie ein Moritz Seider, aber der ist deutlich besser als die Verteidiger, die aus der DL kommen. So, und das geht ja bei anderen auch schon so. Und dann hast du eben auch Spieler, die in der Schweiz spielen, die eben in Schweden spielen, die in Finnland spielen, Tschechien, wo auch immer, die dann wirklich besser sind als die deutschen Spieler. Und das hat dieses Turnier gezeigt. So, und jetzt kann man dann wieder den Schluss ziehen, naja, was bleibt denn dann Harold Kreis als Nationaltrainer über, wenn er selber auch diesen Punkt merkt. Wenn er also merkt, in den Duellen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Reihe habe, die nur aus DEL-Spielern besteht oder ein Verteidigerpaar, was, da haben wir natürlich sowieso die größten Probleme gehabt, du hast ja nur einen NHL-Verteidiger. Das heißt, du hast zwangsläufig immer zwei Verteidigerpaare, wo du nur nicht NHL-Verteidiger hast. Ich will jetzt gar nicht sagen DEL, ich glaube, spielt ja noch jemand in der Schweiz, aber auf jeden Fall, muss mal kurz was trinken, sorry. Auf jeden Fall ist es ja so, dass da dann deutlich erkennbar ist, dieses Niveau fällt ab. Und jetzt kannst du natürlich mehrere Schlussfolgerungen daraus haben. Du kannst zum einen sagen, okay, ich setze die NHL-Spieler mehr ein. Und das hat er natürlich gemacht. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, die Statistikseiten sind jetzt leider nicht so besonders toll sortierbar bei den Olympischen Spielen. Aber was ich jetzt zum Beispiel hier sehe, ist, wenn ich mir die Eiszeiten angucke, erste Spieler aktuell mit der meisten Eiszeit im gesamten Turnier. Im Durchschnitt ist Miro Heiskanen. Der hat 26 Minuten und 35 Sekunden gespielt pro Partie. Direkt dahinter Moritz Seider mit 26,16. Jetzt kannst du sagen, das ist vollkommen in Ordnung, weil er der best, mit Abstand beste deutsche Verteidiger ist, spielt am meisten als Verteidiger, finde ich das auch in Ordnung. Aber dann kommt nochmal Philipp Ronek als Verteidiger. Dann kommt Balinskis. Und dann kommt Leon Dreiseitel als fünfter Spieler in dem Turnier mit 24 Minuten und 29 Sekunden Eiszeit. Und danach kommen nochmal wieder 2, 4, 6, 7 Verteidiger. Und ratet mal, wer der zweite Stürmer ist, der auftaucht in der Reihenfolge. Tim Stützle mit knapp 22 Minuten Eiszeit. Wieder 2 Verteidiger und erst auf Position 16 ist mit Zemgus Girgensons der erste Stürmer, der nicht aus Deutschland kommt bei den Eiszeiten. Und das zeigt natürlich, ne, dass da ein extremes Ungleichgewicht ist. Dann kommen wieder drei Verteidiger und dann kommt wieder ein deutscher Stürmer mit Peterka. Und danach kommt übrigens Oliver Bjørkstrand als erster der Dänen. Also selbst bei einem Team mit Dänemark, wo du ja sehr wenig NHL-Spieler hast, selbst die haben ihre wenigen NHL-Spieler nicht so viel eingesetzt wie Deutschland, wo wir ja eigentlich mehr Akteure noch hatten. Also das ist schon extrem. Für mich ist es so, die NHL-Spieler mussten viel spielen, weil der Qualitätsunterschied am Ende zu groß war. Aber was mir nicht gefallen hat, war die Art und Weise, wie das Ganze dann auch komprimiert wurde und wie es verteilt wurde. Und dann kommen wir jetzt auch zu den nächsten Punkten. Ich will mal einmal kurz hier gehen. Genau, Christoph hat nämlich noch einen Punkt. Warum hat Nico Sturm so wenig Eiszeit bekommen? So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich Nico Sturm hier eigentlich überhaupt irgendwo finde in dieser Übersicht. Man kann leider nicht nach Team sortieren, genau. Ja, Nico Sturm, 10 Minuten und 21 Sekunden Eiszeit. So, jetzt kannst du natürlich sagen, naja, Nico Sturm ist in Minnesota ein Spieler für die vierte Reihe, ein Spezialist, der im Unterzahlspiel aktiv ist, der Faceoffs gewinnen muss, der verteidigen muss, der eklig sein muss mit seiner Reihe, defensiv gut stehen muss, alles richtig. Aber Nico Sturm ist auch ein sehr guter Eishockeyspieler. Und im Vergleich zu DEL, ich würde nicht sagen, dass Nico Sturm, wenn Nico Sturm jetzt DEL spielen würde, unbedingt diese Rolle zu 100% spielen würde, die er aktuell bei Minnesota spielt. Er würde eine andere Rolle spielen. Er würde offensiver spielen, er würde mehr Eiszeit bekommen, auch wahrscheinlich Powerplay und so weiter. So, das heißt, wenn ich den Vergleich schon habe zu den DEL-Spielern, muss ich mal schauen, was brauche ich denn? So, und was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass man sagt, man versucht auf jeden Fall drei vernünftige Sturmreihen zu bauen aus den Spielern, die ich habe. Das heißt also, ich mache eine erste Reihe von mir aus mit Dreiseitel, mit Tiffels und dann vielleicht eben noch einem dritten. So, in die zweite packst du Stütze und Peterka mit rein und in der dritten spielt Nico Sturm. Mit welcher Kombination der anderen dann auch immer. Und diese drei Reihen sind entsprechend gesetzt und die kriegen relativ gleichmäßig verteilte Eiszeiten. Natürlich kann ich der und Dreiseitel mehr Eiszeit geben. Auch das ist kein Punkt. Aber dieses extreme Verhältnis zwischen den 24 Minuten irgendwas und 10 Minuten 21. Wenn Dreiseitel 22 Minuten Eiszeit hat und die Reihe mit Stützle und Peterka 20 Minuten Eiszeit hat, in Anführungsstrichen, und Nico Sturm ist irgendwo bei 16, 17 Minuten, dann habe ich ein hübsches Verhältnis. Ich habe auch die Möglichkeit, dann eben entsprechend auch die Reihen gut kombiniert einzusetzen. Was die vierte Reihe dann macht, die musst du halt irgendwie zusammenwürfeln. Da kannst du dann von mir aus vielleicht auch nochmal zwischendrin, wenn es sein muss, einen Sondershift oder irgendwas machen. Aber diese Findung einer Aufstellung, wo ich sagen kann, ich kann mich auf diese drei Reihen verlassen, ich bringe die in 80%, 90% des Spiels in ähnlicher Eiszeit. Und wenn ich dann Sondersituationen habe, wenn ich dann zurückliege, dann kann ich natürlich eine Reihe aufladen. Dann kann ich natürlich sagen, da stecke ich drei NHLer mit rein. Dann kann ich natürlich sagen, dass ich das etwas anders auch kombiniere vorne, um zu versuchen, eben aufzuholen oder vielleicht mal, wenn die Situation es zulässt, nach dem Icing der Gegner, die richtig hinten reinzuspielen, weil ich merke, die sind müde. Das kann ich alles machen. Aber das war bei uns viel zu häufig der Fall und hat dazu geführt, dass diese Spieler dann auch verheizt wurden. Und einer der Gründe, es wurde ja dann immer davon geredet, dass Nico Sturm auch frustriert war. Nico Sturm war bestimmt auch frustriert, aber zum Beispiel Leon Dreiseitel frustriert war. Ein anderer Grund komme ich vielleicht gleich auch noch zu. Aber das eine wird sicherlich auch gewesen sein, dass er irgendwann auch müde war. Also natürlich rennt er immer wieder hinterher und muss immer wieder versuchen, eben entsprechend dort auch etwas zu machen. Und er merkt ja auch selber, die anderen schaffen es so in der Form nicht. Und das ist wie so, naja, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? War es zuerst so, dass die anderen es nicht geschafft hatten? Oder war es so, dass sie vielleicht zu wenig Spielpraxis hatten, um es nicht zu schaffen, um nicht reinzukommen in dieses Turnier und nicht eben entsprechend auch Tore zu erzielen? Also das sind auch alles so Dinge, die sehr, sehr schlecht gelaufen sind. Dann das Ganze drumherum. Zum einen diese Geschichte mit Moritz Müller und Kapitän oder Nicht-Kapitän. Ich habe mich auch ein Stück weit gewundert, dass man jetzt gesagt hat, Leon Dreiseitel muss jetzt unbedingt Kapitän sein bei der Geschichte. So, auf der anderen Seite hat man gesagt, okay, es ist dein Team, du bist der Superstar, geh vorne weg. Finde ich jetzt vom Gedankengang an sich erstmal nicht so schlecht. Ich glaube, Fetzi und Bernd haben gesagt, naja, man hätte ja auch Dreiseitel zum Assistant Captain machen können und Moritz sei da auch, dann haben die beiden einen Buchstaben, es ist auch klar, dass sie wichtig sind, aber man hätte nicht den alten Kapitän so demontiert. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir eher zu viel psychologisches Reininterpretieren. Natürlich ist es so, dass es eine gewisse Signalwirkung hat, aber wenn das Spielerische passt, dann wäre auch das kein Thema. Aber natürlich auch richtig, du machst dir eine Baustelle auf, die du nicht brauchst. Also du hättest das Thema relativ einfach damit im Vorfeld schon ruhig halten können, indem du sagst, unser Kapitän bleibt unser Kapitän und Seider und Dreiseitel sind eben die Assistant-Kapitäne und fertig. Damit wäre die Nummer durch gewesen. Wenn wir ganz gut spielen und das Turnier nicht so verläuft, wie es ist, dann hast du dieses Thema auch nicht. Übrigens an der Stelle Side Note. Es ist natürlich bei diesem Turnier so, dass da auch Medien auftauchen, die sonst nichts mit Eishockey zu tun haben, eben genauso wie auch Zuschauer sich dafür interessieren, die sonst kein Eishockey verfolgen. Und was man dann aus diesem Interview gemacht hat, ich weiß gar nicht, war es nach dem Frankreich-Spiel, glaube ich, oder nach dem, weiß nicht, war es nach dem letzten Gruppenspiel von Müller. Er hat das so gar nicht gesagt, wie es da dann eben auch dargestellt wurde. Und er hat dann ja nochmal ein Interview gegeben, meine ich dann genau nach dem Frankreich-Spiel. Und da muss ich sagen, da hat er noch sehr freundlich reagiert. Im Prinzip hätte man auch sagen können, ihr habt das Interview komplett umgedreht. Das ist aber natürlich das Problem, was du eben hast, wenn sich andere Medien dann auch für den Sport interessieren. Da sind dann die eigentlichen Themen gar nicht so wichtig, weil die auf Deutsch gesagt und dann hart gesagt gar keine Ahnung davon haben, was auf dem Eis passiert. Die sehen dann, oh Moment mal, läuft nicht, der ist nicht mehr Kapitän, der hat jetzt gesagt, wir müssen uns zusammensetzen und müssen das da entsprechend aufarbeiten und müssen vielleicht auch als Team zusammenwachsen. Also Moritz Müller kritisiert die Mannschaft und prangert fehlendes Mannschaftsgefüge an und so weiter und so weiter. So, also es wurde mehr draus gemacht, als er eigentlich gesagt hat. Natürlich war die Kritik von ihm da und berechtigt, aber es wurde gar nicht sachlich darauf eingegangen, sondern eben nur wieder polarisierend. Aber auch das hat man sich selber zuzuschreiben. Ein Punkt noch eben auch zum Thema Dreiseitel, das hatte ich auch schon in den anderen Folgen so ein bisschen angesprochen. Was mir eben auch nicht gefallen hat, war die Art und Weise, wie die Mannschaft auf das Spiel gegen Dreiseitel und die Provokationen und Ähnliches reagiert hat. Auch da ist natürlich wieder der Punkt, du kannst sagen, man sollte ruhig reagieren, man sollte sich eben nicht provozieren lassen, man sollte keine überflüssigen Strafzeiten nehmen, man sollte nicht in irgendeiner Form dann auch sich selbst rausnehmen und auf gewisse Sachen reagieren, alles in Ordnung, aber ich finde, es sendet auch ein Signal an die anderen Teams. Wenn dein Superstar angegangen wird und man kann jetzt von Tom Wilson halten, was man möchte, aber wenn ein Nathan MacKinnon gecheckt wird bei 8:2 von einem Franzosen, dann gibt es eine Reaktion. Und ob die Reaktion jetzt ein Faustkampf sein muss, lasse ich mal dahingestellt. Bei uns gab es für mich relativ wenig Reaktion, relativ wenig Körperliches. Das hat vielleicht zwei Gründe. Zum einen, weil man nicht so spielt, weil das nicht der Stil ist, eben entsprechend des Teams. Zum anderen glaube ich aber auch, weil man teilweise gar nicht in der Lage war, dann auch entsprechend zu reagieren. Wenn du zum Beispiel sagst, naja, du musst vielleicht auch mal dem Torhüter in Anführungsstrichen auf dem Handschuh oder auf den Schonern stehen, dann musst du aber auch erstmal dahin kommen in diese Zone. Du musst dahin fahren, das tut weh. Da musst du dich dann einsetzen, da musst du davor stehen. Und auch das hat mir ein Stück weit gefehlt. Wie gesagt, wer den Podcast verfolgt, ich bin der Letzte, der jetzt hier irgendwelche unfairen Aktionen haben will. Aber du kannst doch genauso gut auch mal Spieler von den anderen angehen und da vielleicht dann auch mal sagen, naja, der Check war jetzt kurz nach dem Pfiff, aber ich habe ihn so clever gemacht oder habe die Aktion so clever gemacht, dass da ein bisschen Unruhe ist, dass da vielleicht der Gegner auch mal aus dem Konzept gebracht wird, dass der jetzt beim nächsten Schiff drüber nachdenkt, wie kann ich den jetzt, wenn der jetzt in die Nähe von meinem Torhüter kommt, schiebe ich den da nach links weg. Da achte ich jetzt nur drauf, dass ich den da gleich wegschiebe. So, und kurz, halbe Sekunde nicht aufgepasst, auf der anderen Seite ist einer frei. Das sind natürlich auch kleine Spielchen, die du beherrschen musst und die du auch umsetzen musst und wo du auch die Fähigkeiten haben musst, das umzusetzen. Und auch das sind so Dinge, die mir persönlich dann eben entsprechend gefehlt haben. Ich schaue nochmal rein, ob ich jetzt hier bei den Fragen, Team Spirit hat mir gefehlt, genau, welche Spieler man mitgenommen hat und welche nicht, darüber kann man viel diskutieren. Genau, rein verändert habe ich zu, was zu erwähnen, mehr Eiszeit für Mo Müller, weniger für Wissmann und Jo Müller. Ja, also Wissmann ist, glaube ich, auch derjenige, auf den sich viel der Kritik dann eben entsprechend auch da eingeschossen hat. Natürlich auch hier der Kommentar eben von Christoph insgesamt irgendwie schade, weil man das Gefühl hat, dass man schon eine große Chance verpasst hat. Auf der anderen Seite war die Niederlage gegen die Slowakei verdient, das stimmt. Und gegen Kanada, USA oder Finnland wären wir mit der Leistung auch absolut chancenlos gewesen. Ja, hundertprozentig sehe ich genauso. Auch speziell, wenn man jetzt gestern dann gesehen hat, wie die Slowakei gegen die USA ausgesehen hat, die ja vorher auch nicht so das Offensivfeuerwerk abgebrannt haben. Aber trotzdem da sehr, sehr chancenlos. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf der einen Seite bin ich natürlich enttäuscht. Wenn man diesen Baum gesehen hat, diesen Turnierbaum, den immer wechselnden Turnierbaum, Bäumchen im Winter, wenn man gesehen hat, welche Paarungen eben da waren und dass die Chance bestand, in ein Halbfinale einzuziehen, dann muss ich schon sagen, darf man enttäuscht sein. Aus dem Blickwinkel. Aber wenn ich die Spiele gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es für mich schon so war, dass ich nach der Gruppenphase ja diesen Weg gesehen habe. Und ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn wir ein Halbfinale gespielt hätten. Aber andererseits war da schon so die realistische Einschätzung, naja, ist das wirklich eine Mannschaft, die mehr verdient hat als jetzt diese Runde? Und ganz ehrlich, der Modus insgesamt mit 12 Teams, die weiterkommen, hat uns ja auch noch geholfen. Wenn das jetzt irgendwas gewesen wäre, wo danach dann nochmal eine Zwischengruppe ist mit den ersten beiden, die weiterkommen, oder weiß ich nicht, das wäre auch ein Thema gewesen, wo wir relativ schnell, glaube ich, am Ende dann unserer Fähigkeiten angekommen wären. Und das ist halt für mich ein Punkt. Ja, man darf enttäuscht sein, aber letzten Endes würde ich sagen, wir sind sportlich vielleicht sogar weitergekommen, als das aufgrund der Leistung eigentlich verdient war. Wenn man sich die Mannschaften anguckt von 1 bis 12, dann muss ich sagen, waren wir ja nicht besser als viele der anderen Teams. Italien, ja. Frankreich, ja. Selbst gegen die hast du dir im zweiten Drittel so ein bisschen Probleme eingefangen. Auch da übrigens die Eiszeiten hinten am Ende. Wenn ich da führe, warum spielen die anderen dann noch so viel? Hast du wirklich die Angst, da dann noch 2-3 zu kassieren und den Ausgleich zu kassieren am Ende, dass dann wieder permanent die NHLer spielen müssen gegen den Gegner, das zeigt ja schon viel über das eigene Selbstbewusstsein. Frankreich waren wir besser. Dänemark, Lettland, gegen die einen haben wir gewonnen, war es souverän gegen Dänemark, weiß ich nicht, gegen die anderen verloren. So, ansonsten aus den anderen Gruppen wüsste ich jetzt nicht so viele, wo wir da wirklich sagen könnten, dass wir da besser waren. Die Schweizer waren für mich stärker, deutlich stärker, muss man eigentlich im Grunde schon sagen, wenn ich mal einfach auch auf den Schedule schaue oder auf die Teams schaue. Die Schweizer waren deutlich besser. Gegen die Slowakei haben wir ganz klar verloren. Tschechien war sicherlich anfangs nicht gut drauf, aber ansonsten auch besser. Und über die großen vier vorne brauchen wir uns doch gar nicht unterhalten. Also das heißt, diese Platzierung, die wir dann hatten, Viertelfinale, und ich weiß gar nicht, jetzt glaube ich aufgrund des Rankings, was sind wir dann, Sechster oder so? Weil wir ja da in der Gruppe dann auf 2 waren, ne? In der Gruppe mit 3 Punkten auf 2. Also das Ergebnis am Ende, wenn du nur das Ergebnis siehst, täuscht sehr über die sportliche Leistungsfähigkeit hinweg oder ein Stück weit über die sportliche Leistungsfähigkeit hinweg. Ich hoffe, dass das auch realisiert wird, dass die Verantwortlichen das auch realisieren. Was man aber auch sagen muss, soweit ich das im Blick habe, gibt es aktuell wenig Hoffnung darauf, dass sich das mittelfristig ändern wird. Und das ist natürlich auch einer der Punkte, verpasste Chance. diese Generation, so wie sie jetzt da ist, mit den NHL-Spielern, die wir haben, die wird so mit großer Voraussicht nach nicht unbedingt nochmal bei so einem Turnier dann auf dem Eis stehen. Dreiseitel, entsprechend 30 Jahre alt. Der wird nicht unbedingt beim nächsten Mal mit 34 noch auf dem Niveau sein. Vielleicht ist es auch so, dass er angeschlagen ist. Auch das muss man ja sagen. Wir hatten wirklich Glück, dass unsere wenigen NHLer alle auch gesund waren. Inwieweit sie dann alle fit waren, bei Stütz hatte ich da zwischendrin so meine Zweifel, dass der hundertprozentig gesund war. Und auch bei den anderen Situationen, Grubauer, du hast Grubauer, das muss man ja auch sagen, Philipp Grubauer ist aktuell in der besten Form, seit er in Seattle ist. Das ist Jahr 5 des Vertrages, meine ich. Und dass ausgerechnet jetzt dieses Turnier war, ausgerechnet jetzt diese Olympischen Spiele und dass er dann so gut hält, das ist ja auch sehr, sehr viel Glück. Der hat auch wirklich gut gehalten, fand ich. Das zweite Tor jetzt gegen die Slowakei, da sah ein bisschen unglücklich aus, dieser Gamble mit dem Poke-Check. Und er sah auch ein bisschen überrascht aus, fand ich dann, dass der Puck dann da reingeht. Aber gut, er versucht aber auch einen extrem großen Fehler von seinem Verteidiger wieder gut zu machen. So, also von daher, und schnelle Reaktionen, ne, darauf, dass der Verteidiger eben dann den Puck da verliert, weiß ich nicht. Auch die anderen, ne? Die Frage ist eben, was passiert? Moritz Seider wird in 4 Jahren in seinem besten Alter sein, Stützle und Peterka auch noch. Samanski, bei aller Liebe, der wird vielleicht ein Drittreihenspieler, wenn wir Glück haben und wenn es richtig gut für ihn läuft. Aber ansonsten, ne, nur wobei, das ist ja auch schon mal gut. Das ist ja jetzt nichts, was ich per se kritisieren möchte. Aber er kann dann eben auch entsprechend vorne nicht noch mehr Qualität an der Stelle bringen. Nico Sturm ist dann 34, ne? Also auch das sind eben alles Punkte. Viele der Spieler eben aus der NHL, die sind dann schon älter. Frage ist, ob sie gesund sind. Und es kommt eben aktuell auch nicht wirklich etwas nach. Und ein großes Problem, das wurde in den anderen Podcasts ja auch schon angesprochen, ich sehe auch keine Verteidiger. Und ich glaube, das ist übrigens auch eine unserer größten Baustellen gewesen bei diesem Turnier, dass wir mit Moritz Seider nur einen einzigen wirklich leistungsfähigen und auf dem Niveau konkurrenzfähigen Verteidiger hatten. Alle anderen, und das ist zum Beispiel auch der große Unterschied zu den Schweizern, die dann eben entsprechend da auch mehrere aufs Eis stellen können und natürlich auch mehrere gute Verteidiger, die dann auch richtig gute Verteidigerpaare bilden können. Und ich meine, Josi, Moser und Siegenthaler. Josi, brauchen wir nicht drüber reden, Moser, aktuell beste Verteidiger bei einem Titelkandidaten bei Tampa Bay. Siegenthaler, lange Jahre jetzt auch schon in der NHL. Dazu mit Tim Berni auch noch jemanden, der NHL gespielt hat. Und ihn hat ja auch Dingens, Bixel hat ihn ja auch noch gefehlt. Also da fehlt ja auch noch einer bei denen. Zum Beispiel, also das muss ich auch sagen, da fehlt dann noch ein Verteidiger. Das heißt also, bei uns ist da klafft so eine große Lücke hinten in der Abwehr. Und das ist eben auch einer der großen Punkte gewesen, wo wir dann ein wirkliches Problem hatten und wo wir vielleicht auch dann die Spielweise nicht angepasst haben, um eben auf diese Schwäche zu reagieren. Dass du sagst, naja, im Zweifel muss ich dann eben erstmal wirklich mit mehr Leuten hinten stehen und mein Heil in schnellen und Kontern, schnellen Angriffen und in Kontern eben entsprechend suchen und nicht eher versuchen, das Spiel vorne zu machen. Das liegt uns, glaube ich, dann vielleicht auch in der Aufstellung so nicht. Also das ist eben auch ein Punkt, der mir da an der Stelle auch noch aufgefallen ist, dass die Abwehr einfach wirklich auch abfällt gegenüber den anderen Mannschaften. Ja, jetzt hatte ich mir eigentlich überlegt, dass ich das relativ schnell abhandle, das Thema mit Deutschland. Aber jetzt sind es schon bald 35 Minuten geworden. Ich schaue jetzt nicht nochmal bei X und bei Blue Sky mit rein, was da eure entsprechenden Bewertungen betrifft. Wenn etwas gefehlt hat, wie immer, gerne dann nochmal anschreiben, info@sportpassion.de, auch eine E-Mail schreiben, da sehr, sehr gerne, falls ich da jetzt irgendeinen eklatanten Punkt vergessen habe. Wenn wir schon bei den Social Media Wegen sind, da auch nochmal ein Dankeschön für die vielen Reaktionen auch zu der Folge über die Öffentlich-Rechtlichen auch über die Berichterstattung. Ich habe übrigens dann auch viel Stream nachher noch geschaut, natürlich auch Eure Sport mit Fetzi und Christoph Stadler und so, das war auch sehr, sehr schön, habe ich ja auch gesagt. Der Stream übrigens, den fand ich richtig, richtig genial. Und zwar waren das eben Rick Goldmann und Tom Scheunemann. Das war beste Unterhaltung. Richtig dickes, fettes Lob. Die Jungs waren bisher jedenfalls, da kommen ja noch zwei Spiele, die waren witzig, die haben trotzdem richtig, richtig toll auch analysiert. Auch gestern Spiel USA gegen Slowakei, wo dann nach 2-3 Minuten im Mittelabschnitt Goldmann erzählt hat, dass eben die Slowaken jetzt das Spiel etwas anders aufgestellt haben, versuchen über außen dann auch zwei Stürmer mit reinzubringen und so weiter. Das hat richtig Spaß gemacht, was die beiden da gemacht haben. Und ich habe mich halt einfach nur gefragt, warum gibt es die beiden nicht auf dem Live-Feed? Man könnte sich auch sowieso fragen, warum gibt es dann zusätzlich noch ein Kommentatoren-Duo, was dann da nochmal kommentiert, wenn sowieso schon zwei im Stream unterwegs sind. Aber wie gesagt, das soll die Entscheidung, müssen andere treffen. Ich fand die beiden richtig gut, dickes, fettes Lob da. Und das hat mir persönlich echt viel Freude gemacht. Und das war genau so mit der Freude, mit dem Spaß, mit dem Augenzwinkern auch an vielen Stellen mit dabei, mit den Insights, wie ich mir das für dieses hochklassige Eishockey-Turnier gewünscht habe. Und dementsprechend da fetten, fetten Daumen nach oben und hoffentlich dann auch heute Abend und dann eben entsprechend morgen beim großen Finale genauso. Also an der Stelle wirklich nochmal dickes, fettes Lob. Dann gehen wir rein in die Halbfinalspiele und die Halbfinalspiele, die haben auch weitgehend Spaß gemacht, allerdings waren es wieder zwei unterschiedliche Spiele oder am Ende dann wirklich zwei unterschiedliche Spiele. Und zwar hatten wir erstmal das der Kanadier gegen die Finnen, wo wir gesehen haben, wie man mit kompaktem Arbeiten, mit viel Laufbereitschaft, mit wenig Ego, mit einfach einem sehr, sehr intensiven Stil auch die besten Eishockeyspieler der Welt zur Verzweiflung bringen kann. Fast jedenfalls. Die Finnen haben ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht. Ein Drittel sehr, sehr gut gespielt. Entsprechend zu Beginn des zweiten Drittels auch noch in Ordnung mit diesem Shorthander bei 2-0. Das war schon so ein Punkt, wo man denken konnte, okay, jetzt wird's richtig, richtig hart für die Kanadier, aber dann eben entsprechend am Ende setzte sich die Klasse dann doch durch und die Kanadier haben mit 3-2 gewonnen. Es hat bis kurz vor Ende gedauert, 35 Sekunden oder 36 Sekunden vor Ende. Nathan MacKinnon dann im Powerplay. Dazu übrigens, Timo Selänne ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler gewesen. Ich hatte damals halt ja bei den Anaheim Ducks gespielt. Also ich hatte mehrere Eishockey-Poster in meinem Zimmer. Eins davon waren Selänne und Paul Kariya, die eben bei den Ducks als Flügelstürmer gewirbelt haben. Aber sich dann da gestern hinzustellen, ich kann die Enttäuschung verstehen, aber dann zu sagen, naja, kanadischer Schiedsrichter bei einem Spiel zwischen Finnland und Kanada im Halbfinale, das hat ein Geschmäckle. Also es gab vielleicht so die eine oder andere Szene, wo man eine Strafzeit auch für die Kanadier hätte geben können, keine Frage. Zum Beispiel auch dann zum Schluss, da gab es dann leider keine Zeitlupe. Da hatte, ich weiß gar nicht mehr, was, Haskinen, einer der Finnen hatte keinen Helm mehr und dann kam natürlich auch von dem Kommentator, naja, irgendeinen Grund wird es schon gehabt haben, dass er keinen Helm mehr hat, da habe ich keine Zeitlupe zu gesehen, aber die Strafzeiten, die zu den Powerplays geführt haben, hoher Stock ist hoher Stock und selbst in der NHL in der dritten Verlängerung im Stanley Cup Finale werden die besten Referees of all of sports diese Strafe geben und dementsprechend kannst du da dann auch nicht sagen, das lag jetzt an den Schiedsrichtern, das war in dem Fall von Mikola einfach careless, dass MacKinnon da reagiert und das vielleicht auch so ein bisschen verkauft, okay, aber trotzdem war es ein hoher Stock, es sind 2 Minuten, er hat Glück gehabt, Mikola, dass es nicht sogar 4 waren, wobei es dann am Ende ja auch wurscht war und dementsprechend ist die Nummer dann auch durch. Was du aus finnischer Sicht natürlich fragen kannst, ist, ob du dann diese Challenge nehmen musst und klar, wenn du dann, also natürlich ist es so, der guckt sich das oben an, Frame by Frame und denkt, naja, es könnte abseits gewesen sein und natürlich hoffst du dann, dass die Challenge zieht. Auf der anderen Seite nimmst du dir dann aber auch diese 35 Sekunden möglicherweise dann eben 6 gegen 5 komplett und hast dann, wobei sie hatten ja dann nochmal durch Aho, naja, so eine halbe Chance mit der Rückhand, kriegt da keinen Druck mehr drauf dann. Ja, also schwierig dann an der Stelle. Aber ansonsten, also an den Schiedsrichtern hat es für mich nicht gelegen. Ich muss sagen, was ich nicht verstehen konnte, aus kanadischer Sicht, warum sie den gleichen Fehler zweimal gemacht haben. Denn das Spiel gegen Tschechien lief ja ähnlich. Und wenn man die Finnen auch bei den anderen Spielen gesehen hat, wusste man ja, was einen erwartet. Und dann sind sie trotzdem so rausgekommen und haben erstmal, fand ich, kein wirkliches Mittel gehabt. Und das hat mich schon überrascht, dass man da in den ersten 20, 25, vielleicht auch 30 Minuten so schlecht ausgesehen hat an der einen oder anderen Stelle. Natürlich waren die Kanadier überlegen, aber sie hatten keine wirklichen Mittel und keine Idee, wie sie Gefahr generieren. Da waren Schüsse mit dabei von außen, da war aber auch da wieder kein Traffic vorm Tor, keine Deflections, keine Bewegungen links, rechts. Sie haben die Abwehr nicht auseinanderziehen können. Sie haben in der neutralen Zone wenig Tempo aufbauen können. Das waren alles Punkte, wo ich mir gesagt habe, Leute, ihr habt genau die gleiche Situation zwei Nächte vorher gehabt gegen Tschechien. Und ihr lauft genauso wieder übers Eis. Die gleichen Fehler, die sie auch da gemacht haben gegen Tschechien. Und auch die Reihenzusammenstellung. Also, dass Cooper dann irgendwann diese Superreihe bringt mit den Macs, ne, mit Macklin und mit McKinnon und McDavid, ist dann natürlich auch klar. Aber dass er erst lange braucht, um die Marchand-Reihe dann nachher zu finden, die dann auch eben dafür gesorgt hat, dass auch eine andere Komponente reinkommt, die dann eben auch in die Stellen gehen, wo es weh tut, das ist schon so ein Punkt, wo ich mich gefragt habe, ob das vielleicht ein Stück weit zu spät kommt. Denn klar, also sie haben dann ausgeglichen, sie haben dieses Spiel gewonnen, alles in Ordnung, es war auch für mich verdient, aber gegen die USA wirst du so dann eher verlieren. Und da bin ich jetzt echt drauf gespannt, wie da das erste Drittel, wie der Beginn der Partie aussehen wird. Aber mache ich gleich, wenn ich dann auch noch über die USA geredet habe. Erstmal nochmal an die Finnen, Riesenrespekt, tolles Turnier gespielt. Die machen für mich, das ist übrigens ein Punkt, den man fast immer bei den Finnen sagen kann, sie machen für mich eigentlich immer mehr aus den Einzelbestandteilen ihrer Spieler in Summe. Und sie sind wirklich 90-95% der Turniere ein Team und eine richtige Mannschaft. Also zumindest das, was ich jetzt entsprechend gesehen habe. Sehr unbequem zu spielen. Und dann da auch zum Beispiel, dass Haller dann dieses Tor so wunderschön macht. Auch das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, ne? Aber dann eiskalt. Sie stellen sich alle in den Dienst der Mannschaft. Ihnen hat mit Barkov der beste Spieler gefehlt. Auch das darf man nicht außen vor lassen. Auch das übrigens nochmal zur Einordnung, ne? Wenn man dann sieht, wer den anderen auch teilweise gefehlt hat. Auch da nochmal punkto historischer Chance Deutschland. Ne? Bei anderen fehlten sogar noch einige Spieler. Ne? Also Schweiz hat Fiala früh verloren. Auch das so ein Punkt. Ne? Also wie gesagt, ich will jetzt nicht nochmal den Bogen zurückmachen zu den Deutschen, aber das sollte man auch nochmal im Hinterkopf behalten, wenn man auch an zukünftige Turniere dann denkt an der Stelle. Ja, und die Kanadier, wie gesagt, es... Ich hätte gedacht, dass sie es nach dem Viertelfinale jetzt einfacher haben im Halbfinale, weil sie daraus gelernt haben. So, kannst du natürlich immer sagen, Finnen spielen noch ein bisschen anders als die Tschechen. Aber für mich war das zumindest am Anfang nicht gut, auch nicht gut gecoacht, nicht gut gewechselt. Und, das muss ich auch sagen, es fehlten mir dann auch wieder einige der Akteure, die wir zum Beispiel gegen Tschechien dann irgendwann gesehen haben. Also Mana habe ich so gut wie gar nicht gesehen in der Partie. Suzuki habe ich wenig gesehen. Ich finde es übrigens irritierend, dass die Kollegen aus, oder dass die IIHF auf ihrer Seite die Reihen immer als Fünferblöcke hier aufstellt. Natürlich ist es so, dass dann meistens auch Toews und Makar mit der Superreihe gespielt haben, aber in Fünferblöcken wechseln die in den meisten Fällen auch nicht. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Jarvis, Horvath, wie gesagt, Mana, Suzuki, auch Stone habe ich nicht so viel von gesehen. Bennett, dann nachher eben entsprechend, Reinhardt mit dazu, Marchand auch irgendwann. Also am Anfang war es auch so, du hast wenig von den anderen gesehen. Du hast immer wieder, oh ja, und jetzt ist Celebrini auf dem Eis und jetzt McDavid und McKinnon von außen. Aber die anderen, die waren nicht da. Auch das darfst du dir gegen die USA nicht leisten. Die sind normalerweise spielerisch besser und das musst du dann auch sehen und du musst auch den Einsatz sehen. Und du musst dann eben, also es wird extrem dann auch auf einige Akteure ankommen, die im Halbfinale nicht so gut waren. Aber ich wollte ja nicht vorweggreifen. So, also letzten Endes für mich aber verdient und für mich auch wirklich keine Kontroverse im Gegensatz zu dem Spiel gegen Tschechien mit den 6 Leuten da auf dem Eis. Zweite Halbfinale, USA gegen die Slowakei, können wir, glaube ich, relativ schnell auch einen Deckel drauf machen. Klarer, hochverdienter Erfolg der Amerikaner. Im Grunde war zu keinem Zeitpunkt dieses Spiel in Gefahr, weil sie natürlich auch extrem früh in Führung gegangen sind. Für die Slowakei das denkbar schlechteste erste Drittel. Du kriegst früh einen Treffer, dann kriegst du am Ende noch ein Powerplay-Tor. Du kannst die Strafzeiten der Amerikaner nicht nutzen. Auch da, die Slowakei ist gar nicht wirklich in Abschlusssituationen gekommen im ersten Spielabschnitt. Also, was ich sagen muss, mir hat der Anfang des zweiten Drittels sehr, sehr gut gefallen, die ersten 10 Minuten. Da hast du auch wieder zweimal eine Strafe provoziert von den Amerikanern. Die musst du nutzen. Haben sie nicht gemacht. Und dann am Ende mit dem 3-0, das 4-0 kurz hinterher, da war die Nummer komplett durch. Am Ende hat es mich gefreut, dass sie zumindest nicht zu 0 verloren haben, noch ein paar Tore gemacht haben. Dann gab es sogar noch Cernak gegen die Kaczak-Brüder. Da hat Brady ja wieder gezeigt, dass er als kleiner Bruder seinen Großen retten muss. Naja gut, aber auch da hat man Tampa Bay gegen Florida gesehen und nicht eher unbedingt, glaube ich, Tschechien gegen die USA. Nicht Tschechien, Slowakei gegen die USA. Aber ja, deutlicher Sieg, verdienter Sieg der Amerikaner, zu keinem Zeitpunkt gefährdet und auch sehr, sehr souverän. Auch natürlich den Vorteil, dass da auch mehrere Spieler dann jetzt in Hughes zum Beispiel hat getroffen, Thompson hat getroffen, Larkin hat ein Tor gemacht, Brady hat ein Tor gemacht, Eichel eben auch. Also auch verschiedene Torschützen, Selbstvertrauen, verschiedene Formationen. Auch das ist ein Punkt, wo du einfach sagen musst, okay, da haben die Amerikaner viel, viel Selbstvertrauen getankt und die sehen natürlich auch die anderen Spiele und sehen, Moment mal, die kommen gerade so gegen Tschechien weiter, wobei, ne, also gegen Schweden war es ja auch knapp, aber Kanada, hoher Favorit, gerade so gegen Tschechien weiter, gerade so gegen Finnland weiter, also so ein bisschen was von dem, was die Kanadier sich an Aura erspielt hatten, haben sie jetzt wieder ein Stück weit verspielt. Kommen wir also jetzt zum Finale. Bei Kanada kommt es für mich extrem darauf an, dass sie wirklich auch Unterstützung bekommen von den Spielern, die eben jetzt eine No-Show waren. Dass sie komplett spielen, dass alle auch entsprechend mitarbeiten. Dass ein Stone präsent ist im Forecheck, defensiv, dass sie vorne auch mit anderen, mit einem Bennett draufgehen. Dass ein Wilson clever checkt, dass sie... Jarvis auch vorne im Forecheck, Howard, dass die Spieler, die jetzt, sagen wir mal, nicht zu den super Finesse-Spielern gehören, dass die ihre Körperlichkeit einbringen, dass die unbequem sind, weil die Amerikaner, die machen das alle. Das ist denen vollkommen egal. Dieser gesamte Kader ist nur auf Ekligkeit und auf Defensive ausgerichtet und vorne wird schon irgendwann einer wird ein Tor machen oder zwei. So, und das soll uns theoretisch aus Sicht der Amerikaner dann auch reichen. Wir haben Connor Hellebuyck, der da entsprechend dann sehr, sehr gut spielen kann und uns das Spiel retten kann. Die Kanadier müssen aufpassen, vorne aufräumen vor Binnington. Das ist ein Punkt. Die Rebounds, die er zugelassen hat, bisher relativ ohne Konsequenz, weil die anderen das gar nicht so ausnutzen konnten. Aber jetzt gegen die USA, die werden draufgehen. Da werden eben die beiden Kitschaks mit vorne vorm Tor stehen. Die sind... mit da. Nen Matthews wird auf die Rebounds warten. Nen Tage Thompson wird auch vorne lauern, wird seinen Körper da reinstellen. Brock Nelson wird vorne vorm Tor mit sein. Das sind alles Spieler, die genau dafür ausgewählt wurden, die genau diese Kriterien erfüllen, um Kanada zu schlagen. Ich habe es gesagt, die Amerikaner haben ihr Team aufgebaut, im Prinzip, um zu sagen, wir sind gut genug, die anderen schlagen wir sowieso irgendwie und wir haben uns speziell aufgestellt, um Kanada zu schlagen. Und was Kanada gelegen muss, ist, sie müssen diese Körperlichkeit zeigen, sie müssen aber die Finesse zeigen und sie müssen vorne kaltschnäuzig sein im Abschluss und müssen Connor Hellebuyck unter Druck setzen. Und wir wissen aus den letzten Jahren, aus den Playoffs, wenn der unter Druck ist, wenn der einen kassiert früh, wenn der zwei kassiert früh, dann kann er auch 5 oder 6 kassieren. Und genau das muss das Ziel sein der Kanadier. Nicht, dass ich glaube, dass das ein High-Scoring-Game wird, aber... Das muss erstmal die Herangehensweise sein, dass man sagt, wir sind das bessere Team, wir sind in der Lage, auch Spiele, auch mal 1, 2 Tore schnell hintereinander zu machen, eben entsprechend. Auch das hat mir teilweise gefehlt übrigens bei den Kanadiern. Wenn sie denn mal ein Tor gemacht haben, waren sie trotzdem nicht in der Lage, dann diesen Panzer, den Tschechien oder Finnland dann hatte, nachdem der einmal einen Crack hatte, sozusagen, wenn du einmal einen Riss hast, musst du an der Stelle nochmal drauf gehen. Das haben sie nicht geschafft. Es hat dann irgendwann funktioniert, aber es war dann eher so, dass sie dann an einer anderen Stelle den nächsten Riss hatten und nochmal einen Riss und irgendwann war es dann so, dass sie zum Erfolg gekommen sind. Und ob das dann reicht gegen die Amerikaner, wird schwierig. Du musst dann auch zum Beispiel, Thema vorhin Galligkeit, Siegeswille, du musst dieses Gefühl haben für Situationen, wo du draufgehen musst, wo du vielleicht nochmal extrem nachsetzen musst. Es wird drauf ankommen, ich weiß gar nicht, ich glaube, Kanada müsste in Anführungsstrichen Heimrecht haben. Letzter Wechsel für eben entsprechend John Cooper. Das wird auch ein Punkt sein, dass Cooper seine Matchups richtig wählt, dass er in der Lage ist, da eben entsprechend auch die Reihen gegenüber den Amerikanern gut auszuwählen. Die sind so aufgestellt, auch wieder, dass sie, glaube ich, mit vielen Reihen auch gut verteidigen können. Auch das ist ja ein Punkt, dass du sagst, du hast nicht eine oder zwei Reihen, so wie bei NHL-Teams, also das ist eine Shutdown-Reihe. Die haben jetzt vielleicht nicht eine Shutdown-Reihe, aber sie haben, sagen wir mal, drei Reihen, würde ich sagen, wo du davon ausgehen kannst, dass sie ganz gut aussehen, auch gegen die Superreihe der Kanadier. Und die Frage wird ja auch sein, wann kommt dieses Overloading? Dieser feine Weg, dieses Feingefühl dafür auszuwählen, wann muss ich die drei zusammenbringen und wann bringt es mir vielleicht erstmal etwas mehr für mein Team, auch im Hinblick auf Workload nachher, auch im Hinblick nachher vielleicht auf Ausdauer, auf Grinding. Nicht, dass die extrem kaputt sein werden alle, aber es wird am Ende vielleicht doch darauf ankommen, es steht, sagen wir mal 2-2 im letzten Drittel, wer hat noch Körner? Wer ist noch in der Lage, jetzt nochmal den Meter zu gehen, nochmal den Vorcheck zu gehen, nochmal sich vorne reinzuschmeißen, den Stock in Anführungsstrichen zu fressen vorm Tor und trotzdem dann eine Deflection zu haben und eben entsprechend, ne, trotz Crosscheck, trotz Haken, da eben das Tor zu erzielen. Das wird sehr, sehr entscheidend sein, glaube ich, auch in dieser Phase. Und dementsprechend wird das, ich glaube, es wird ein sehr, sehr interessantes Spiel. Es könnte ein Spiel werden, was zumindest zu Beginn eklig wird. Da werden, glaube ich, die Schiedsrichter ein Auge drauf haben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Ansagen gibt innerhalb der Teams, dass man sagt, speziell bei den Amerikanern, passt auf am Anfang, keine überflüssigen Strafzeiten, gibt Kanada keine Powerplays. Es wird wahrscheinlich so laufen wie in NHL-Playoff-Spielen, wie in Finalspielen. Es wird nur das gepfiffen, was gepfiffen werden muss. Also im Prinzip nur, wenn du da dem quasi beide Beine deutlich wegziehst, wenn man eben einen hohen Stock hat, wenn irgendjemand blutet, dann würde ich sagen, kann ich mir Strafen vorstellen. Ich weiß nicht, wie die Schiedsrichteransetzung sein wird. Also das wurde auch zum Beispiel jetzt in Nordamerika ja schon vermutet, dass man dann wahrscheinlich NHL-Schiedsrichter nimmt. Es sind, glaube ich, 7 Nicht-NHL-Schiedsrichter da, also nicht aus Nordamerika und 7 aus Nordamerika. Die Frage ist jetzt natürlich, sagt der internationale Eishockeyverband, also pass mal auf, Freunde, ist ein internationales Turnier, wir wollen schon einen von uns auch mit dabei haben, weil es olympisch ist. Oder sagt man, naja gut, es sind sowieso nur noch NHL-Spieler auf dem Eis, wir schicken halt auch nur noch NHL-Referees und Linesmen. Das weiß ich nicht. Also da bin ich im Moment auch nicht so sehr drin in dem Schiedsrichter-Thema. Ich würde mir, auf der einen Seite würde ich mir wünschen, dass man es international hält und nicht sagt, pass mal auf, Freunde, jetzt dann spielt hier jetzt euer NHL-Spiel, weil es eben nicht so ist und weil es nicht NHL-Regeln sind, zumindest an einigen Stellen. Aber auch da hoffe ich, dass dann die Schiedsrichter am Ende nicht unbedingt ein Thema sein werden. Ich freue mich drauf, definitiv, auf den Sonntag. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil die Leistungen der Kanadier eben am Anfang sehr, sehr gut waren, aber jetzt auch so ein Stück weit abgefallen sind. Nochmal, sie müssen lernen, aus speziell den beiden letzten Partien, dann könnte es was werden. Für die Amerikaner war dieses Halbfinale so ziemlich das Beste, was du haben konntest. Vom Verlauf her, von der Art und Weise her, von den Treffern, Toren, Selbstvertrauen. Die kommen mit einer dermaßen breiten Brust da rein in diese Nummer. Und ich glaube, es ist immer noch so, dass die Kanadier vielleicht erstmal was zu verlieren haben und die Amerikaner viel gewinnen können. Sidney Crosby übrigens könnte auch noch ein Faktor sein, wenn der denn entsprechend mit da ist, dass er natürlich sein Team moralisch unterstützen kann, dass er viel auch an Erfahrung mitbringt, dass er auch auf der Bank nochmal was sagen kann und Ruhe gibt. Wobei auf der anderen Seite haben sie ja jetzt die beiden anderthalb letzten Spiele auch ohne ihn quasi dann vollbracht. Also das ist ein Stück, worauf sie bauen können, die Kanadier. Und es ist natürlich auch so ein Stück weit Gefahr, was machen die Amerikaner, wenn Crosby da ist? Gehen sie den legal natürlich, aber sehr hart an? Hast du das Risiko, dass er dann eben doch wieder nicht spielen kann? Was ist besser, Crosby dabei zu haben und dann nach 5 Minuten ihn nur noch auf der Bank zu haben, so wie Hedman? Ist das besser? Oder aber sagst du, naja, komm, dann bleib eben draußen. Wir haben nochmal einen weiteren Stürmer mit dabei und können entsprechend bei Verletzungen, bei Müdigkeit, bei was auch immer, da an der Stelle reagieren. Das ist schon, auch das sind diese kleinen Feinheiten, die jetzt eben auf der einen Seite Sullivan und Tortorella, auf der anderen Seite Cooper und seine Jungs eben entsprechend da auch rausfinden müssen, jetzt sich zusammensetzen müssen, viel, viel auch gucken, was sie machen wollen an Matchups. Und das werden die an den Tagen heute und entsprechend dann morgen bis mittags machen. Und dann geht's ins Finale rein. Übrigens, was ich echt frech fand, war jetzt bei The Athletic, war das übrigens, wo sich die Kollegen über die Bully-Zeiten aufgeregt haben und gesagt haben, naja, also warum ist das denn jetzt nicht abends? Dann kam zwar der Hinweis, naja, aber abends ist ja die Abschlussfeier. Ja, aber man könnte ja trotzdem um 19 Uhr anfangen. Da meinte der Kollege dann, naja, aber 20.30 Uhr ist ja der Beginn der Abschlussfeier. Ja, aber das ist ja jetzt schon reichlich früh. Also mal ganz ehrlich, das sind Olympische Spiele in Italien, in Europa. Und die Anstoßzeiten, die wir jetzt hatten mit den Spielen, oft dann auch um 21 Uhr in Mailand, die fand ich schon unangenehm, weil durch diese Powerbreaks diese Spiele dermaßen lang sind und sich so ziehen wie Kaugummi. Und es wurde ja schon viel übernommen und viel gemacht, um dann eben auch den Nordamerikanern da entgegenzukommen. Ich meine mal ganz ehrlich, die Eisfläche hätte man auch groß machen können. So, in Schweden spielen sie eigentlich alle groß. Weiß ich nicht, ob das dann besser gewesen wäre für die NHL-Spieler. Lassen wir das mal offen. Und dann sich jetzt hinzustellen und zu sagen, naja, also jetzt ist das da aber um 14 Uhr Ortszeit. Das ist uns aber viel zu früh. Ja, dann halt nicht. Ne? Also entweder ist es euch wichtig oder nicht. Aber da jetzt noch zu kritisieren, dass die Anschlusszeit so ist, wie sie ist. Es gibt eine Abschlussfeier, auf die hat man sich ausgerichtet bei diesem Spiel. Und es gibt eine Welt außerhalb von Nordamerika an der Stelle. Und dementsprechend, es ist eben nicht das Four Nations Face-Off oder es ist nicht der World Cup of Hockey, der ja dann wahrscheinlich eher von der NHL ausgerichtet wird und dann sowieso die Finalpaarung dann in Nordamerika sein werden. Von daher würde ich sagen, mal ein bisschen den Puck flach halten und froh sein, dass das an vielen Stellen schon so gelaufen ist, wie das die NHL dann gerne haben wollte und nicht sich jetzt noch über diese Details dann an der Uhrzeit da aufhängen. Ja, damit bin ich jetzt mit einer kurzen, knappen Sendung bei fast einer Stunde angelangt, aber ich hoffe, ich habe auch weitgehend den gesamten Themenkomplex deutsche Nationalmannschaft und entsprechend auch Halbfinalspiele, Finale abgebildet und ich tippe auf einen knappen Sieg von den Kanadiern. Ich sage jetzt mal vielleicht einen 4-2, vielleicht am Ende auch 5-2 mit Empty Net Goal. So ähnlich wie das 2002 war es dann, glaube ich auch ein 5-2 war. Und ja, hoffe auf ein spannendes Spiel. Und wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Fragen habt, wie immer, hört jetzt gleich noch in den Abspann mit rein und meldet euch da entsprechend dann bei mir. Ansonsten sage ich jetzt, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.